Es geht weiter im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Eigentlich ist jetzt dran ab Vers 28 bis Vers 35. Aber ich lese nochmal den Text ab Vers 25, damit wir auch sehen, wie das losging. Ach, steht doch ruhig mal auf zur Bibellese. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Soweit. Ich habe den Titel der Predigt genannt: Gott zum Anfassen. Dieser Text, den wir eben gelesen haben, der enthält das ganze Evangelium. Und das wollen wir so ein bisschen im Laufe dieser Predigt entfalten. Ich habe die Predigt in drei Teile eingeteilt, drei Punkte. Der erste Punkt: Prophetie und ihre Erfüllung. Der zweite Punkt: das Evangelium in aller Kürze. Oder wie die Engländer sagen würden, the gospel in a nutshell. Die Engländer reden gerne von Nussschalen, wenn etwas kurz und präzise ist. Du kannst es bestätigen, Vanessa, ne? Hört mal öfter da. Das Evangelium in einer Nussschale. Punkt 2 und Punkt 3 der Predigt: Wie kann man in Frieden sterben? Punkt 1: Prophetie und ihre Erfüllung. Ich finde das unheimlich interessant, und ihr selber seid da bei eurer Bibellese ja sicher auch schon öfter drüber gestolpert. Gott kündigt eigentlich immer an, was er tun will. Und das finden wir schon im Alten Testament auch wirklich so gesagt. Ich lese euch mal einen Vers aus dem Propheten Amos. Ich habe mir die Bibelstellen nicht ausgedruckt, sondern ich schlage die jetzt immer live auf. Ihr seht also daran, wie schnell ich so bin oder langsam im Finden der Bibelbücher. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. Ich lese aus der Einheitsübersetzung heute. Amos 3, Vers 7. Da heißt es: Nichts tut Gott der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Nichts tut Gott der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Amos 3, Vers 7. Aber wir Gläubigen, wir Menschen, sehen oftmals die Erfüllung gar nicht. Und da möchte ich euch vorlesen aus Lukas 24, die Begebenheit auf dem Weg nach Emmaus. Lukas 24, ab Vers 25. Hört euch mal zu, was da passiert. Also da gehen zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus und ein Mann geht mit ihnen. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht, Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Also, die beiden Jünger haben erkannt, das war Jesus mit ihnen auf dem Weg. Und auch diese Jünger hatten nicht erkannt, dass das, was passiert war in Jerusalem, die Kreuzigung ihres Herrn und die Auferstehung, dass das von den Propheten angekündigt war. Und Jesus gibt hier sozusagen die erste Bibelstunde für die nachösterliche Gemeinde, indem er die gesamte Schrift durchgeht und alles, was von ihm gesagt ist, ihnen erklärt. Bei der Bibelstunde wäre ich gern dabei gewesen. Auch wir haben das nötig, dass wir manchmal das erklärt bekommen, wie sich die Prophezeiungen des Alten Testaments erfüllt haben. Und Simeon, von dem wir in unserem Text hier gelesen haben, der kennt so viele Prophezeiungen aus den Heiligen Schriften, sodass er die Erfüllung erkennt. In unserem Text in Vers 30 bis 32 haben wir eben gelesen, und wer eine Einheitsübersetzung hat, der sieht auch, dass das schräg gedruckt ist, dass das Zitate aus dem Alten Testament sind. Da sagt der Simeon, Vers 30 bis 32, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr die Bibel nicht so gut kennt wie Simeon, deswegen helfe ich euch und mir auch auf die Sprünge und wir gucken mal nach. Wo findet man das denn als Prophezeiung, was der Simeon hier gebetet hat? Es geht los, wir springen dann ein bisschen durch das Jesaja-Buch. Alle diese Stellen, fast alle, kommen aus dem Jesaja-Buch. In dem Propheten Jesaja, zunächst im Kapitel 52, also schon recht weit hinten im Propheten Jesaja, die Verse 9 und 10. Hört mal zu. Da sagt der Prophet: Brecht in Jubel aus, jauchzt alle zusammen, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr tröstet sein Volk. Er erlöst Jerusalem. Der Herr macht seinen heiligen Arm frei vor den Augen aller Völker. Alle Enden der Erde sehen das Heil unseres Gottes. Das wiedererkannt? Vor den Augen aller Völker wird das Heil sichtbar. Dieses Wort Heil übrigens ist ja ein Substantiv, wird manchmal von Luther in der Luther-Übersetzung auch mit Heiland übersetzt. Das ist ein sehr altes Wort, die meisten von euch haben das gar nicht mehr so in ihrem Sprachgebrauch drin. In neueren Bibelübersetzungen steht dann meistens für Heil Rettung und für Heiland Retter. Das ist alles das gleiche Wort immer. Es geht also um Rettung. Um Rettung für alle Völker. Und vor allen Völkern wird diese Rettung sichtbar. Ich springe noch mal ein bisschen zurück im Jesaja-Buch. Noch ein Aspekt, der da deutlich wird, von dem Simeon hier spricht, an den er mit Sicherheit gedacht hat. Jesaja 42, Vers 6. Da spricht Gott durch den Propheten Jesaja: Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen, meinen Ruhm nicht den Götzen. Seht, das Frühere ist eingetroffen, Neues kündige ich an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, mache ich es euch bekannt. Der zweite Teil von dem, was ich eben gelesen habe aus Jesaja 42, der kommt hier bei Simeon noch nicht vor. Aber ihr, die ihr vielleicht die Bibel besser kennt, werdet euch daran erinnern, die erste Predigt, die Jesus in Nazareth gehalten hat. Nein, eigentlich gar keine Predigt, sondern er hat eine Schriftlesung gemacht. Und dann hinterher noch einen Satz dazu gesagt. Die Schriftlesung, die Jesus, und das finden wir in Lukas 4, Vers 17, die Schriftlesung, die Jesus macht in der Synagoge Nazareth, da wo er gelebt hat, ist genau dieser Text. Aber nicht aus Jesaja 42, sondern aus Jesaja 61, wo der nochmal wieder vorkommt. Das ist der Auftrag von Jesus. Und Jesus nimmt das auf, was Simeon hier schon aus Jesaja 42, Vers 6 eigentlich angekündigt hat. Jesaja 49, Vers 6, und dann haben wir auch genug von den alten Prophezeiungen. Jesaja 49, Vers 6. Und er sagte: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Verschonten Israels heimzuführen. Ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Damit komme ich zum zweiten Punkt der Predigt, das Evangelium in aller Kürze. Das, was Simeon hier sagt, und wo er diese Anspielung auf die Prophezeiung des Jesaja mitmacht, beinhaltet eigentlich schon das ganze Evangelium. Es ist Rettung für alle Völker. Gott will retten. Das Evangelium. Ja, wenn wir davon sprechen, das Evangelium in aller Kürze, wissen wir denn überhaupt, was das Evangelium ist? Wenn du gefragt werden würdest, was ist das Evangelium eigentlich? Ihr redet immer von Evangelium und von Evangelisieren. Ja, was ist denn eure Botschaft? Was ist das Evangelium? Ich bin gespannt, wenn ich jetzt so rumfragen würde, ich würde ganz unterschiedliche Antworten kriegen. Kurze, vielleicht auch manche längere. Das ist auch so ein Grund, warum es wichtig ist, die Bibel zu lesen, damit wir immer wieder darüber stolpern auch. Was ist denn eigentlich das Evangelium? Wofür stehen wir denn eigentlich als Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt? Und es gibt eine Stelle, da hat der Apostel Paulus genau damit auch zu tun, dass er das Evangelium kurz zusammenfassen will oder muss in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. 1. Korinther, Kapitel 15, und ich lese da die Verse 1 bis 4, weil danach schweift Paulus ein bisschen ab. Aber die Verse 1 bis 4 aus 1. Korinther 15, hört mal, vielleicht ist das eine ganz gute Definition von dem, was eigentlich Evangelium heißt. Ich erinnere euch, Brüder, schreibt also Paulus, ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn, jetzt kommt die Zusammenfassung, Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Das, ihr Lieben, ist das Evangelium in Kurzform. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Das ist das Evangelium, das ist das, was wir verkündigen. Das ist, worauf unser Glaube ruht. Das ist das, wofür wir in dieser Welt sind, das zu verkündigen. Aber zum Evangelium gehört noch ein Aspekt, den Paulus in seinem Brief an die Römer ganz am Anfang nennt. Und das ist mein Konfirmationsspruch gewesen. Ich bin in der lutherischen Kirche groß geworden. Römer 1, Verse 16 bis 7. Zum Evangelium gehört auch Gericht. Römer 1, Verse 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar, aus Glauben zum Glauben, wie es in der Schrift heißt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und kurz später, Römer 2, Vers 16, ein Kapitel weiter, an jenem Tag, an dem Gott, wie ich es in meinem Evangelium verkündige, das, was im Menschen verborgen ist, durch Jesus Christus richten wird. Da sehen wir ganz deutlich, dass Paulus sagt, zum Evangelium gehört auch die Botschaft vom Gericht. Und das haben auch die Jünger so praktiziert. Ein kurzer Hinweis auf Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, die Verse 42 und 43. Das sagt Petrus. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, das ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Also auch hier das Evangelium. Durch den Glauben an Jesus Christus kommt die Sündenvergebung, aber auch es ist Gericht. Er ist der Richter der Lebenden und der Toten. An Jesus scheiden sich die Geister, sagt man so. Und deswegen auch das Gericht mit dem doppelten Ausgang. Und das weiß auch Simeon in unserem Text. Gucken wir nochmal in die Verse 34 bis 35. Da sagt Simeon zu Maria, der Mutter Jesu, dieser, also Jesus, ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Dieses Schwert durch die Seele Marias, das ist schon angekündigt, der gewaltsame Tod Jesu. Von Anfang an muss diese Mutter Maria mit dieser Prophezeiung leben. Auch diese Prophezeiung, dass es sozusagen einen doppelten Ausgang zum Gericht gibt, dass es Leute gibt, für die Jesus zum Stolperstein wird, aber auch, dass es Menschen gibt, für die Jesus zum kostbaren Eckstein ihres Lebens, ihres Glaubens wird, kommen schon aus dem Propheten Jesaja. Und ich möchte kurz daraus vorlesen aus Jesaja 8, die Verse 14 bis 17. Er wird das Heiligtum sein für die beiden Reiche Israels. Der Stein, an dem man anstößt, der Felsen, an dem man zu Fall kommt. Eine Schlinge und Falle wird er sein für alle, die in Jerusalem wohnen. Viele stolpern darüber, sie fallen und zerschellen, sie verstricken und verfangen sich. Und jetzt sagt der Prophet Jesaja: Ich will diese Warnung sorgfältig bewahren und die Lehre in meinen Jüngern wie mit einem Siegel verschließen. Ich will auf den Herrn warten, der jetzt sein Angesicht vor dem Haus Jakob verhüllt. Auf ihn will ich hoffen. Also hier die Ankündigung zum Fall. Jesus als Stolperstein. Aber dann auch in Jesaja 28, Vers 16 die positive Botschaft. Jesaja 28, Vers 16: Darum, so spricht Gott der Herr, seht her, ich lege einen Grundstein in Zion, einen harten und kostbaren Eckstein, ein Fundament, das sicher und fest ist. Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen. Und damit bin ich schon beim dritten Punkt. Wie kann man in Frieden sterben? Eine Vorbemerkung. Ihr habt es vielleicht auch bei den Liedern schon gesehen. Wir reden oft von Preisen und wir reden oft vom Segen und vom Segnen. Preis, Lobpreis und Segen, Segnen. Das ist im Griechischen, also in der Sprache des Neuen Testaments, ein und dasselbe Wort. Eulogio, das heißt wörtlich übersetzt gut reden. Also wenn wir Gott preisen oder Lobpreis haben, auch in unseren Liedern, dann heißt das eigentlich nur, wir reden gut von Gott. Und andersrum, wenn Gott uns segnet, ist das genau das gleiche Wort. Was heißt das? Gott redet gut von uns und über uns. Warum ist das dieses Wort, wenn es um Gottes Segen geht? Nun, weil bei Gott ist das anders als bei uns. Von Gott heißt es, wenn er spricht, so geschieht's. Wenn Gott gut von uns redet, dann geschieht das auch. Das ist der Segen Gottes. Deswegen dieses Wort für segnen. Behaltet das vielleicht mal im Hinterkopf, ich finde das hilfreich. Preisen, das was wir tun, Gott preisen, ist das gleiche wie segnen. Auch wenn wir Menschen segnen im Gottesdienst, wenn wir Kinder segnen, dann reden wir eigentlich gut von ihnen. Und dieses Gutreden davon ist gleichzeitig eine Bitte an Gott, gut von diesem Kind oder von diesem Menschen zu reden. Es ist gleichzeitig ein Gebet an Gott, das Kind zu segnen. Also gut von ihm zu reden und gut an ihm zu handeln. Also im Grunde sind wir selber nicht die Segnenden, wenn wir in Anführungszeichen segnen, sondern das ist eigentlich immer eine Bitte an Gott, dass er dann gut redet und handelt. Eulogeo, gut reden. Und dieses Wort kommt auch genau in diesen beiden Bedeutungen in unserem Predigttext vor. In Vers 28, da heißt es: Nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten. Dieses Preisen ist das Segnen. Aber weil er zu Gott spricht, ist es das Preisen. Er preist Gott. Und später in Vers 34, das hatten wir auch schon gelesen, und Simeon segnete sie, also die Eltern, und sagte zu Maria: Das Segnen ist genau das gleiche Wort wie vorher, das Preisen. Simeon preist Gott, der segnet die Menschen. Bittet damit natürlich gleichzeitig um den Segen Gottes. Das gleiche Wort im Griechischen hier, preisen und segnen. Und ich finde das interessant hier, dieses Segnen. Er segnet ja nicht das Kind, Jesus. Steht in der Mehrzahl und segnete sie. Wir können da, glaube ich, in erster Linie an die Eltern denken. Es ist Mehrzahl. Wenn wir hier Kinder segnen, im Gottesdienst, kleine Kinder segnen, dann ist das gut und richtig. Aber wir sollten eigentlich auch die Eltern mitsegnen. Die haben das auch nötig, den Segen Gottes. Also eigentlich müssten wir auch von einer Elternsegnung sprechen. Und im Grunde könnten wir viel öfter auch segnen. Wir werden kurz vor Schulbeginn hier einen Segnungsgottesdienst auch für alle haben, die wieder in die Schule weitergehen. Nicht nur für die, die eingeschult werden, sondern auch für die, die wieder in das neue Schuljahr kommen. Wenn wir segnen, ist das was Gutes. Es heißt gut reden und um das gute Handeln Gottes bitten. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie kann man in Frieden sterben? Punkt 3 meiner Predigt, und das ist genau dieser Vers 28. Da nahm Simeon das Kind in seine Arme. Wenn wir Jesus so nah an uns heranlassen, an unser Herz, und wir können heute sagen, in unser Herz, dann kannst du in Frieden sterben. Das hat Simeon gemacht. Er hat ganz wortwörtlich Jesus an sich rangelassen, an sich genommen, aufgenommen, ganz fest an sein Herz genommen. Und sagt dann, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Was heißt das für dich? Das kannst du auch von Jesus, von Simeon lernen. Hast du Jesus in dein Herz aufgenommen? Dann führt das zum Lobpreis. Simeon pries den Herrn. Und dann führt das zu tiefem Frieden in deinem Leben, der dich auch durch das Sterben durchträgt. Ein Frieden, der das ganze Leben bis über den Tod hinweg anhält. Ich möchte abschließen mit zwei Bibelstellen. 1. Petrus 1, da schreibt der Apostel Petrus in seinem Brief, Kapitel 1, in den Versen 10 bis 12. Und das ist quasi nochmal eine Zusammenfassung von unserem Text auch. Nach diesem Heil haben die Propheten gesucht und geforscht, und sie haben über die Gnade geweissagt, die für euch bestimmt ist. Sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit und welche Umstände der an ihnen wirkende Geist Gottes hindeute, der die Leiden Christi und die darauffolgende Herrlichkeit im Voraus bezeugte. Den Propheten wurde offenbart, dass sie damit nicht sich selbst, sondern euch dienten. Und jetzt ist euch dies alles von denen verkündet worden, die euch in der Kraft des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes das Evangelium gebracht haben. Das alles zu sehen, ist sogar das Verlangen der Engel. Und dazu Lukas 15, Vers 10. Da sagt Jesus, ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Bist du schon umgekehrt? Du hast das Evangelium gehört. Du musst dich entscheiden. Amen.